Freitag 22.
Aha!
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 Nur Vertrauen schafft Vertrauen, warum in der Wirtschaft offene Spielregeln entscheidend sind, habe ich gelesen. Oder warum Vertrauen wichtig ist, der ökonomische Blickwinkel. An einem anderen Ort stand, nach dem Aus der Credit Suisse, was das Vertrauen in Banken mit einer Liebesbeziehung zu tun hat. Herzlich begrüße ich Sie zu Radio Einfluss, unserem sozialethischen Gespräch in der Reihe Vertrauen und unsere Zukunft heute. Wirtschaft, Wachstum, Wettbewerb, wo bleibt da das Vertrauen? Ich bin Thomas Wallimann von Ethik 22 und unser Gast heute ist Frau Bettina Holstein. Sie ist Geschäftsführerin des Max-Weber-Kollegs an der Universität Erfurt und beschäftigt sich mit wirtschaftlichen und wirtschaftsethischen Fragen. Herzlich willkommen, Frau Holstein.
Ja, vielen Dank für die Einladung.
Ja, meine erste Frage ist jeweils persönlicher Art und ich frage Sie, wo erleben Sie konkret Vertrauen im Leben oder auch, wenn es mit Wirtschaft zu tun hat?
Ja, das ist gar nicht so einfach. Ich denke, im Miteinander an der Arbeit, gerade in einer Organisation, erlebt man, dass man ohne Vertrauen nicht arbeiten kann. Das ist umso wichtiger, je komplexer Institutionen werden, je wichtiger es ist, gemeinsam zusammenzuarbeiten und je weniger man bestimmte Aufgaben kontrollieren kann. Also,
ja.
Wenn man also darauf angewiesen ist, zusammenzuarbeiten im Team, wenn man darauf angewiesen ist, dass kreative Ideen entstehen und wenn man die Ergebnisse der Zusammenarbeit nicht genau vorhersehen kann, dann ist es total wichtig, dass intrinsische Motivation zur Zusammenarbeit besteht und die erfordert Vertrauen in das gemeinsame Ziel.
Kennen Sie etwas, das Ihnen in den letzten Monaten passiert ist, wo Ihnen bewusst geworden ist, wie wichtig das ist?
Also gerade in der Zusammenarbeit mit Kolleginnen und Kollegen ist es oft ganz wichtig, dass man sich aufeinander verlassen kann und dass man weiß, bestimmte Aufgaben werden so erledigt, wie man sich das wünscht. Wir haben jetzt gerade einen Umzug von einem Gebäude in einen neuen Forschungsbau hinter uns und das ist eine Aufgabe, wenn etwa 100 Arbeitsplätze in ein neues Gebäude umziehen. Das kann man nicht mal alles selber alleine kontrollieren. Ja? Da muss man sich darauf verlassen, dass jeder seinen Teil dazu beiträgt, dass alles funktioniert. Und da merkt man, wenn die Absprachen mal nicht hundertprozentig klappen, dann passieren auch Fehler.
Ja.
Und deswegen ist es eben wichtig, dass man miteinander kommuniziert und das erfordert eben auch Vertrauen und Verlässlichkeit.
Und wie sehen Sie das jetzt durch Ihre Arbeit, ich sage jetzt mal das Nachdenken über Wirtschaft und Arbeitswelt, was bewirkt Vertrauen in der Wirtschaft oder welche Rolle spielt es dort?
Ja, eigentlich ist es ja so, dass man in der Wirtschaft durchaus auch Vertrauen braucht, aber auf der anderen Seite auch auf Wettbewerb setzt. Und das heißt, es gibt ja dieses Bild von dem Gefangenendilemma und da wird angenommen, dass wenn man eben nicht weiß, ob man dem anderen vertrauen kann, dass man sich dann eben mehr anstrengt. Und das ist praktisch auch ein Anreiz im Wettbewerb und der führt dann dazu, dass sich alle anstrengen und insgesamt dann gute Ergebnisse an einem Markt für die Verbraucher zum Beispiel entsteht.
Das tönt ja spannend. Ich höre zwei Dinge. Ich höre, dass zum einen grundsätzlich wahrscheinlich Vertrauen gut wäre, aber dass das mit diesem Gefangenendilemma nicht unbedingt so ist. Können Sie das Gefangenendilemma uns ein bisschen illustrieren, was das genau bedeutet oder wie das funktioniert?
Genau, also das Gefangenendilemma ist so eine spieltheoretische Idee, ist schon relativ alt, und die Idee ist, es gibt zwei Häftlinge, die sind gemeinsam angeklagt für eine gemeinsame Straftat, die sie begangen haben. Sie sind separat inhaftiert, das heißt, sie können sich nicht untereinander abstimmen. Nun haben sie keine Möglichkeit, die Strategie, wie sie sich verteidigen oder so, miteinander zu bereden. Und das ist ein amerikanisches Beispiel, deswegen gibt es dann auch die Möglichkeit, dass man als Kronzeuge auftritt. Und jeder hat jetzt zwei Möglichkeiten. Entweder er schweigt zu der Tat, es ist kooperatives Verhalten. Wenn beide das tun, dann können sie nur wegen eines geringen Vergehens zu jeweils 2 Jahren Haft verurteilt werden. Wenn der eine schweigt, sich also kooperativ verhält und der andere aber sagt, der andere war's, also sich nicht kooperativ verhält, dann greift für den die Kronzeugenregel und der andere 15 Jahre und der Kronzeuge geht frei raus. Das gilt natürlich für beide. Wenn aber beide nicht kooperieren, sondern auspacken, dann braucht man einen Kronzeugen und dann kriegen beide 10 Jahre. Problem ist, für jeden ist es jetzt individuell rational, nicht zu kooperieren. Denn wenn der andere kooperiert und ich kooperiere nicht, dann gehe ich frei raus. Der andere kriegt 15 Jahre. Wenn der andere nicht kooperiert und ich würde kooperieren, dann würde ich 15 Jahre kriegen. Und wenn ich nicht kooperiere, kriege ich nur 10. Insofern ist man immer besser dran, wenn man nicht kooperiert. Individuell. Gesamtgesellschaftlich betrachtet ist das aber die schlechteste Lösung. Denn wenn beide kooperieren würden, hätten beide nur 2 Jahre. Ja. Wenn beide nicht kooperieren, gibt es die Summe, also 2 mal 10, sind also mehr, als wenn jeder Einzelne einmal kooperiert oder nicht. Sodass wir sehen, dass durch rationales Verhalten, also ich befolge meinen eigenen Vorteil, insgesamt das schlechteste Ergebnis für alle entsteht. Und das ist ein Problem. Und das Problem besteht eigentlich aus 2 Teilen. Das erste ist, wir können uns nicht verständigen. Also wir haben keine Möglichkeit, uns abzustimmen, uns da zu koordinieren. Und das zweite ist, selbst wenn wir uns koordinieren könnten, also wir können beide sagen, also wir stimmen uns jetzt ab, wir sagen beide nichts. Dann ist immer noch die Frage, hat man das Vertrauen, dass der andere das wirklich macht? Ja, weil es besteht ja immer noch die Möglichkeit, wenn man das so abgestimmt hat, dass der andere dann plötzlich sagt, ach, der andere war's. Und das macht diese Situation so schwierig.
Und wo sehen Sie jetzt im Wirtschaften dieses Gefangenendilemma am Werk?
Genau, also die Wirtschaftsethik zum Beispiel von Karl Hohmann, das ist ein bekannter Wirtschaftsethiker, der einen bekannten Ansatz Institutionen ethischer Art vertritt, sagt halt, man muss eben die Dilemmasituationen so gestalten, dass das für gesamtgesellschaftlich beste Ergebnis rauskommt. Das heißt, man muss versuchen, dieses Dilemma, in dem die Personen stecken, so zu verändern, dass das gesamtgesellschaftlich erwünschte Ergebnis entsteht. Und da ist meines Erachtens ein Problem, nämlich dieses Gefangenendilemma, das die Grundlage für die Wirtschaftsethik in dieser ökonomischen Perspektive darstellt, ist davon abhängig, dass wir immer versuchen, unser Irrtumswahrscheinlichkeit zu reduzieren. Das heißt, wir versuchen, möglichst keinen Fehler zu machen, möglichst rational zu sein. Tatsächlich wäre es aber für uns besser, wenn wir nicht in dem Sinne rational wären, dass wir nur unseren eigenen Vorteil suchen, sondern quasi in Vorleistung gehen und annehmen, der andere würde kooperieren.
Mhm.
Das führt zu einer insgesamt gesamtgesellschaftlich besseren Situation.
Ja. Lässt sich das an einem Beispiel zeigen?
Also stellen wir uns vor, wir sind in einem Unternehmen und wir versuchen, unseren Profit zu maximieren und das Nachbarunternehmen versucht das auch und wir wissen nicht genau, wie der andere agiert. Und dann haben wir im Prinzip immer das Problem, dass wir versuchen müssen, den anderen zu unterbieten. Ne? Mhm. Dann ist, dadurch entsteht für den Verbraucher ein optimales Ergebnis. Ja? Also insofern ist hier die Dilemmasituation so gebaut, dass es zu einem positiven Ergebnis für alle kommt, ja, weil wir eben nicht wissen, was der andere tut. Auf der anderen Seite, wenn wir aber uns vorstellen, zum Beispiel das Einhalten von Umweltstandards lässt sich nicht gut überprüfen. Mhm. Und ich unterbiete jetzt diese Umweltstandards, ohne dass es irgendjemand merkt und kann dadurch einen günstigeren Preis anbieten und gleichzeitig aber die Umwelt zerstören oder verschlechtern, ohne dass das weiter auffällt, weil das dann die Gesamtheit der Verbraucher dann letztlich trägt, dann habe ich praktisch einen Vorteil, der also aus einer wirtschaftsethischen Perspektive nicht gerechtfertigt ist. Ja. Und insofern müsste man hier die Rahmenordnung so gestalten, dass diese Dinge nicht entstehen. Wir können, also, ja?
Ja, nur, ja, ich, Entschuldigung.
Wir können aber nicht alle Eventualitäten und Probleme vorhersehen und in der Rahmenordnung regeln. Insofern brauchen wir auch diese intrinsische Motivation, sich an allgemeine Regeln zu halten und nicht immer alles praktisch auf Teufel komm raus auszunutzen. Gerade jetzt zum Beispiel bei Umweltstandards, die sich vielleicht nicht so leicht überprüfen lassen.
Also dieser Ansatz über das Gefangenendilemma, der führt ja letztendlich, ich sage es jetzt mal ein bisschen überspitzt gesagt, zu einer Grundhaltung des Misstrauens gegenüber vielen Anbietern, Playern in dieser Wirtschaft, vor allem, weil ich ja nie alles wissen kann. Mhm. Woher kommt das, dass dieses Misstrauen in der Wirtschaft plötzlich solch eine Bedeutung hat?
Meines Erachtens hängt das ein bisschen auch an dem Menschenbild, das in der Ökonomie vertreten wird.
Das müssen Sie jetzt noch ein bisschen erklären.
Genau, das Menschenbild der ökonomischen Theorie ist der sogenannte Homo economicus. Also das ist kein realer Mensch, ja, sondern das ist ein Modell. Man stellt sich vor, der Homo economicus ist ein Individuum, das heißt, er handelt erstmal für sich alleine. Und er handelt eigennutzorientiert. Das heißt, er kümmert sich erstmal um seinen eigenen Vorteil. Und dieses Modell führt dazu, dass man die Idee hat, also wenn man jetzt zum Beispiel, wie eben in der Wirtschaftsethik beschrieben, versucht, eine Rahmenordnung zu bauen, dass man sagt, wir versuchen das so zu gestalten, dass auch wenn jeder ein Homo economicus wäre, wir wissen schon, dass die Menschen nicht nur eigennutzorientiert sind, aber wenn sie so wären, dass dann trotzdem ein gutes Ergebnis für alle bei rauskommt. Ja? Also wenn der Bäcker ein Interesse hat, viele Brötchen zu verkaufen, dann wird er die möglichst lecker gestalten. Und das ist ja dann auch für alle gut. Ja? Und das heißt, er verfolgt seinen Vorteil, nämlich einen hohen Umsatz an Brötchen. Und weil er sich dafür anstrengt und besonders leckere Brötchen macht, führt das eben dazu, dass die Verbraucher ein gutes Produkt bekommen. Mhm. Also insofern ist das eigentlich eine gute Sache. Das Problem ist nur, dass dieser Homo economicus dazu führt, dass man immer alles immer nur unter dieser Perspektive betrachtet. Das sind alles individuelle Entscheidungen, die immer nur zu dem eigenen Nutzen gedacht sind. Und damit verhindert man in bestimmten Punkten, dass überhaupt Kooperation zum Beispiel entsteht. Ja, weil man immer nur diese Vorstellung hat, ich muss ja meinen eigenen Nutzen garantieren. Wie eben in diesem Dilemma des Gefangenen-Dilemmas, dann entsteht eben, wenn die Situation so ist wie im Gefangenen-Dilemma, eine für alle schlechtere Situation, als wenn sie von vornherein denken würden, ich vertraue erstmal, dass wir beide kooperieren.
Und wo finden wir das jetzt in der konkreten Wirtschaft?
Also beispielsweise merke ich zum Beispiel in meinem Arbeitsalltag, dass Bürokratie zunimmt. Das ist ja durchaus etwas, was wir alle immer wieder hören, die Bürokratie nimmt zu. Aber woran liegt das eigentlich? Es liegt auch zum großen Teil daran, dass wir immer mehr kontrollieren. Mhm. Also wir kennen ja das Wort, Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser. Und je mehr Möglichkeiten man hat, umso mehr wird versucht, über Kontrollmechanismen die Freiheitsgrade, die die Menschen haben, zu überprüfen, damit auch wirklich das, was man als Ergebnis haben möchte, dann auch bei rauskommt. Ja, und wir stellen fest, es werden immer mehr Berichte abgefordert, kleinteilige Kennzahlen verlangt. Es wird auch in der Zeiterfassung zum Beispiel kleinteiliger kontrolliert. Irgendjemand hatte mir jetzt dieses Beispiel genannt, dass bei Leuten, die an Rechner arbeiten, die Zahl der Anschläge kontrolliert wird. Also das sind einfach Mechanismen, wo man versucht, die Kontrolle immer höher zu machen. Und das führt dann oft zu einer immer steigenden Bürokratisierung. Mhm. Und das erleben wir in ganz vielen Bereichen.
Und inwiefern sehen Sie einen Ausgang? Weil das ist ja eine Art ein Teufelskreis, wenn ich das richtig verstehe. Weil dieses Misstrauen, also dieses basierend darauf, ich will meinen Nutzen maximieren, ich bin rational, führt ja letztendlich zu diesem eigentlich zu einem Misstrauensteufelskreis. Also ich kontrolliere, wenn ich nicht kontrolliere, dann arbeiten die anderen nicht, also muss ich stärker kontrollieren. Wie sehen Sie einen Ausweg?
Ja, also man sagt ja, Vertrauen wird geschenkt. Und es gibt dieses Paradigma der Gabe, das hat Marcel Mauss, das ist ein französischer Soziologe des letzten Jahrhunderts gewesen, der hat untersucht in eher archaischen Gesellschaften, wie Gabezyklen entstehen. Also Gesellschaften, die sich erstmal nicht so gut kennen, also ein Stamm trifft einen anderen Stamm und dann wird erstmal ein Geschenk demjenigen übergeben. Das ist einem mit einem Risiko verbunden, wenn man sich nicht kennt, ja. Und dann wird dieses Geschenk möglicherweise erwidert und dann erwidert man wieder und so entsteht ein Gabenkreislauf. Das ist relativ gut untersucht für solche, in Anführungszeichen, primitiven oder ja, vorgeschichtlichen Gesellschaften, dass es solche Gabenkreisläufe gegeben hat oder immer noch gibt. Und heute ist das überwiegend im Bereich von Höflichkeitsregeln zum Beispiel zu sehen. Ja? Also wenn man jemanden zum Geburtstag ein Geschenk macht, dann erwartet man nicht, dass derjenige einem direktes Geld dafür gibt, wie das bei einem Kauf von einer Ware der Fall ist, sondern da wird man dann möglicherweise bei einer anderen Gelegenheit, wenn man da mal eingeladen ist oder so, demjenigen auch wieder etwas schenken. Ja? Also es entstehen dann solche Beziehungen und das Schaffen von Beziehungen über eben solche Gabenkreisläufe, über auch das Austauschen von Höflichkeiten, von Gesprächen, das ist, glaube ich, steht praktisch zum Beginn von vertrauensvollen Beziehungen. Und da sieht man dann auch schon, was das Problem ist. Wir agieren ja an Märkten meistens anonym. Und solche Beziehungen sind natürlich darauf angewiesen, dass man sich tatsächlich begegnet. Und insofern ist es sehr viel schwieriger, natürlich in anonymen Kontexten Vertrauen aufzubauen. Deswegen braucht es so etwas wie institutionelles Vertrauen.
Genau, jetzt ist gibt es eine doppelte Frage jetzt daraus. Das eine ist, kennen Sie Beispiele, in denen dieser Vertrauensvorschuss auch wirtschaftlich, also auf der Unternehmensebene funktioniert? Und das zweite jetzt, das ist dann die zweite Frage, ich formuliere sie schnell, komme dann wieder darauf zurück, ist, ja, wie können wir das institutionalisieren? Aber das erste, kennen Sie Beispiele, wo dieser Vertrauensvorschuss funktioniert?
Also es gibt ja eine ganze Reihe von Unternehmen, sage ich mal, die gerade mit so einem also Social Entrepreneurship, die versuchen tatsächlich nicht als Ziel ihres Unternehmens Gewinn zu erwirtschaften, sondern die tatsächlich ein Ziel haben, das für die Gesellschaft, für die Gemeinschaft eine Rolle spielt. Und da gibt es durchaus Unternehmen, von denen wir sagen würden, ja, die haben ein bestimmtes Ethos, das am Ausgangspunkt dieser Unternehmen stand und die sich auch mit solchen Überlegungen durchgesetzt haben, ja, wo man dann sagen kann, okay, das ist auch wie zu einem Selling Point geworden. Ja. Das ist oft dann auch natürlich mit dem Problem verknüpft, wenn die dann wirklich auch noch ökonomisch sehr erfolgreich sind, dass es dann oft auch wieder zu Kritik führt. Ja. Und das ist auch in Ordnung, dass man dann sagt, okay, also zum Beispiel Body Shop war so ein Unternehmen, das also wirklich aus bestimmten ethischen Vorstellungen gegründet wurde. Man gesagt hat, man will die Produzenten da in fair behandeln und wo es durchaus auch dann auch wieder Kritik gab, ob das dann immer alles so umgesetzt wurde oder auch nicht. Ne? Aber es die ganze Fairtrade-Unternehmen sind ja natürlich auch Versuche, solche Beziehungen zwischen Konsumenten und Produzenten auf Augenhöhe und auf der Grundlage von fairen Beziehungen zu schaffen, beispielsweise.
Das ist ja durchaus ein Thema, diese Frage auch von Sinnstiftung, Vertrauen, Stabilität, das oft mit der jüngsten Generation, die jetzt in die Arbeitswelt hineinkommt, mit dieser Generation Z verbunden wird. Sehen Sie Reaktionen aus der Wirtschaftswelt auf dieses Bedürfnis?
Ja, das sieht man ganz viel, wobei da immer dann auch die Frage mitschwingt, inwiefern ist das, handelt es sich nur um sogenanntes Greenwashing. Also wenn es
diesen Begriff Trends, müssen Sie vielleicht auch schneller klären, dass wir wissen, was
genau,
das Greenwashing.
Also, das Greenwashing ist im Prinzip die Tendenz, dass Unternehmen, wenn sie merken, die Verbraucher wollen gerne zum Beispiel ökologisch einwandfreie Produkte, die irgendwie nachhaltig sind und so weiter, dass die dann ihren Produkten einen solchen Anstrich geben, aber nicht wirklich in der Produktionsweise oder in den Zulieferketten tatsächlich auf die Nachhaltigkeit achten, sondern nur das entsprechend labeln, also so tun, als ob. Das wird mit Greenwashing bezeichnet. Und das gibt es natürlich, weil es wir wissen, dass Nachhaltigkeit momentan auch ein Verkaufsargument ist. Und das hilft vielen Unternehmen, die tatsächlich nachhaltig wirtschaften. Aber das versuchen natürlich auch Unternehmen, die nicht nachhaltig wirtschaften, zu nutzen, indem sie ihre Produkte mal so bezeichnen. Und insofern ist es wichtig, Sie hatten ja eben noch die zweite Frage, wie sieht es aus mit Institutionalisierung, dass es dann institutionalisierte Möglichkeiten gibt, so etwas zu überprüfen. Das wären zum Beispiel Labels, ja, die dann unabhängig prüfen, ob tatsächlich etwas ökologisch ist oder nicht.
Aber mir scheint schon, also es ist ziemlich eine Herausforderung aus diesem Kreis des Misstrauens, des Eigennutzenmaximierens auszubrechen, weil man sich selbst dann wieder dem Vorwurf aussetzt, man würde das nur aus Eigenmaximierungsüberlegungen tun.
Ja, das stimmt. Also es ist sicherlich eine Herausforderung. Auf der anderen Seite, glaube ich, kennen wir das trotzdem, weil außerhalb der Wirtschaft könnten wir gar nicht mit anderen Menschen zusammenleben, wenn wir nicht auch die Idee hätten, die sind uns auch irgendwie wohlgesonnen. Also das führt auch dazu, dass sie einem dann wohlgesonnen sind. Also es gibt den Autor William James, der hat einen schönen Vortrag mal gehalten zum Thema der Wille zum Glauben. Und der sagt da, dass wenn wir in persönlichen Beziehungen davon ausgehen, der andere, wenn man nicht weiß, mag der mich oder mag der mich nicht, wenn wir mit dem Vertrauen, dem Glauben daran, dass der einen mögen könnte, da herangehen, dann schaffen wir damit überhaupt die Voraussetzung, dass er einen mögen kann. Das heißt, wenn ich mit der Idee herangehe, der mag mich sowieso nicht, dann wird die Voraussetzung sehr viel schwieriger, dass er das dann doch tut. Ja, also insofern ist es ganz interessant, dass William James eben darauf hinweist, dass wir mit bestimmten Voreinstellungen überhaupt erst Situationen schaffen, die dann diese Voreinstellung bewahrheiten. Also insofern ist das ganz spannend. Und für die Wirtschaft ist es, glaube ich, wichtig, dass wir zum Beispiel ein gewisses Vertrauen in Institutionen haben. Wenn wir immer denken würden, am Markt wird nur betrogen, dann müssten wir ständig alles kontrollieren und dann würde der Markt nicht mehr funktionieren. Ja. Also das heißt, wir brauchen ein Vertrauen in Institutionen, in den Markt, in den Rechtsstaat, in die Demokratie, weil wenn wir dieses Vertrauen in diese Institutionen nicht haben, dann funktionieren diese Institutionen auch nicht mehr richtig.
Im Zusammenhang mit diesem Stichwort Glaube, der ja, wenn ich das richtig verstehe, nicht im religiösen Sinn jetzt gemeint ist, sondern eben, wie Sie gesagt haben, im Sinne von einer ideellen Voreinstellung oder einer Voreinstellung der Idee. Das hat letztlich eigentlich viel auch mit Sinn zu tun.
Also das denke ich auch, dass Vertrauen zum Beispiel auch in ein Unternehmen und so etwas ganz stark damit zusammenhängt, dass man auch die Idee, wozu dieses Unternehmen da ist, sinnvoll findet. Ja, dass man bestimmte Wertvorstellungen, die Mission des Unternehmens für richtig erachtet und sich damit identifizieren kann. Und das ist auch ein ganz wichtiger Aspekt der Vertrauen schafft. Also ich hatte ja eben schon diese Beziehungsebene angesprochen. Es gibt aber auch diese Sinnebene, die notwendig ist und auch die Erfahrungsebene. Das heißt, wenn wir miteinander Dinge bewegen und tun, dann merken wir einfach, dass wir da unser Vertrauen auch bestärken können, weil wir einfach die Erfahrung gemacht haben, etwas gemeinsam geschafft zu haben. Mhm. Diese gemeinsamen Erfahrungen sind auch ein ganz wesentliches Element für Vertrauen.
Und wie sehen Sie die, ich sage jetzt mal, die Möglichkeit auf Erfolg, gerade in der aktuellen Weltsituation, in der meines Erachtens ja vieles Traditionelles zerbricht oder zumindest bröckelt, ist das nicht ein bisschen naiv oder gibt es da Ansätze, dass wir in diese Richtung gehen können?
Also es ist sicherlich so, dass bestimmte traditionelle Rahmen, die für auch Sicherheit gesorgt haben und die dann auch so eine Art Vertrauensgrundlage waren, heute nicht mehr so sind. Es ist einfach viel mehr in Bewegung geraten in der Gesellschaft und die Gesellschaft verändert sich auch immer schneller und das sorgt für Unsicherheit und Unsicherheit ist sicherlich keine gute Grundlage für Vertrauen. Insofern ist es sicherlich dieser Wille, dieses Vertrauen wollen, ein wichtiger Aspekt, der auch neue institutionelle Stützen braucht. Mhm. Und diese, wenn man also merkt, dass bestimmte traditionelle Stützen nicht mehr so funktionieren wie in der Vergangenheit, dann muss man auch schauen, was könnten neue Institutionen sein, die es uns ermöglichen, auch Vertrauen zu schaffen. Und ich denke, gerade so im Arbeitsleben entstehen auch neue Formen von Zusammenarbeit, wo man merkt, das sind auch durchaus institutionelle Stützen, die uns helfen, Vertrauen in das Miteinander zu entwickeln.
Können Sie dafür ein Beispiel geben?
Also ich stelle zum Beispiel fest, mit meinen Studierenden haben wir jetzt gerade auch so Projekte gemacht. Das heißt, die machen Projekte mit Praxispartnern, die echte Probleme haben. Also es sind keine spieltheoretischen Geschichten oder Planspiele oder so etwas, sondern wir haben Praxispartner, die im Bereich Nachhaltigkeit sagen, also wir möchten gerne dieses Projekt, dieses Thema bearbeiten und die Studierenden können sich dann bestimmte Projekte aussuchen und dann mit den Praxispartnern bearbeiten. Das machen die immer in einem Semester, das ist also relativ kurz. Und wir haben jetzt gerade so eine Umfrage gemacht und die Ergebnisse dieser Umfrage, also wo die Studierenden gesagt haben, was habe ich denn da jetzt richtig gelernt für mein Leben, ja, nicht nur jetzt, um bestimmte Leistungspunkte zu erwerben für das Studium, sondern was habe ich so wirklich jetzt erfahren? Und da waren die zwei zentralen Punkte. Das eine, dass es echte Projekte waren, die sie bearbeitet haben, also etwas in der Realität. Und das zweite war die Teamarbeit. Ja, das gemeinsame Arbeiten, die kriegen dann am Anfang auch so einen Projektmanagement-Kurs. Also wie teilt man Aufgaben auf, wie schafft man Verantwortlichkeiten, wie schafft man sich Meilensteine, gemeinsame Absprachen, Kooperation und so weiter. Das sind Dinge, diese Erfahrungen sind, glaube ich, ganz zentral, um dann auch Vertrauen in die Selbstwirksamkeit, aber auch in das gemeinsame Ziel zu schaffen.
Das ist ja die Erfahrungswelt Ihrer Studierenden. Gibt es Hinweise darauf, wie diese Unternehmen funktionieren, die solche, ich sage jetzt mal, Neuansätze eines vertrauensbasierten Wirtschaftens praktizieren?
Dazu habe ich jetzt keine empirischen Ergebnisse, dass ich jetzt sagen könnte, ja, genau so sieht es aus. Wir erleben schon, dass es auch in Unternehmen immer stärker um Teamarbeit geht, dass wir gerade in den Bereichen, wo Kreativität eine Rolle spielt, wo wir eine wissensbasierte Produktion haben, die also jetzt nicht einfach nur darauf aus ist zu sagen, es müssen so und so viele, was weiß ich, Nägel in der Stunde produziert werden. Ja, also Dinge, die man eben nicht gut kontrollieren kann, ja, also die man, wo man darauf angewiesen ist, dass die Mitarbeiter intrinsisch motiviert sind und Interesse haben, sich einzubringen, dass da diese vertrauensbasierte Führungsstile notwendig und auch erfolgreich sind und dass diese Führungsstile, die auf extrinsische Kontrolle oder Belohnungssysteme basieren, dass die dazu führen, dass die intrinsische Motivation auch zurückgeht. Also insofern ist es kein Nullsummenspiel, ja, dass man sagt, naja, wenn etwas mit der intrinsischen Motivation nicht funktioniert, dann mache ich halt extrinsische Motivation, also Kontrolle und Belohnung. Das führt aber dazu, dass gerade die intrinsische Motivation dann verschwindet. Und das ist ein Problem. Und das ist aber auch schon in den Wirtschaftswissenschaften durchaus bekannt und etwas, wo auch Unternehmen jetzt schon darauf achten und sagen, okay, wir müssen darauf achten, unsere Mitarbeiter entsprechend zu führen.
Sie haben das gerade jetzt angesprochen, also die Lehre der Wirtschaftswissenschaften, also mit EEH geschrieben, hat ja einen großen Einfluss darauf, wie auch Wirtschaften verstanden wird. Sehen Sie Veränderungen, also dass dieser klassische Homo economicus, den Sie zu Beginn unseres Gesprächs so als nutzenmaximierend rationales Individuum skizziert haben, dass der abgelöst wird, ich sage es jetzt mal, von einem sinnsuchenden, vertrauensmutigen Individuum?
Also es ist ja nicht so, dass man sagen kann, es gibt nur diese eine Wirtschaftswissenschaft oder nur diese eine Wirtschaftsethik. Es gibt immer ganz viel, so wie es ganz unterschiedliche Unternehmen gibt und ganz unterschiedliche Führungsstile in Unternehmen. Und so würde ich sagen, gibt es gerade im Bereich der Wirtschaftsethik auch sehr viele Ansätze, die eben auf Stakeholder-Dialoge zum Beispiel setzen und die integrative Wirtschaftsethik von Peter Ulrich, die ja in der Schweiz relativ bekannt ist, die schaut natürlich auch gerade auf die Bedeutung von moralischen Vorstellungen und versucht da einen entsprechenden wertebasierten Ansatz umzusetzen. Nach meiner Einschätzung gibt es das alles und es ist noch nicht ausgemacht, sage ich mal, welche Strategie immer am besten funktioniert. Das ist in der Pandemie, weiß ich, gab es so zum Teil die Vorstellung, naja, die autoritären Systeme, die funktionieren viel besser. Ja. Heute würde man sagen, naja, das autoritäre System in China hat jetzt vielleicht doch nicht so gut die Pandemie überwunden. Mhm. Und insofern, das wird die Erfahrung zeigen, wie es am Ende ist. Und jede Situation braucht auch immer wieder neue Ansätze und neue Überlegungen, kreative Anpassungen an die jeweiligen Situationen. Es gibt kein Rezept, das für alles funktioniert.
Ja. Jetzt, Sie haben ein paar Namen genannt. Ich möchte Sie einfach persönlich fragen, wer inspiriert Sie am meisten für diese Haltung einer vertrauensbasierten Wirtschaft?
Genau, also ich persönlich bin ganz stark inspiriert vom Pragmatismus, speziell von der pragmatistischen Handlungstheorie von Hans Joas. Das ist ein bekannter Soziologe, der sich eben mit dem Pragmatismus beschäftigt hat. Und seine Handlungstheorie, die Kreativität des Handelns, scheint mir eine ideale Grundlage zu sein, um eine pragmatistische Wirtschaftsethik zu entwickeln.
Also wie muss ich mir das vorstellen? Heißt das, ich muss einfach mal vertrauen und dann kommt es dann schon? Oder ist das noch ein bisschen komplizierter?
Das ist leider noch ein bisschen komplizierter. Also eine pragmatistische Wirtschaftsethik, die eben auf so einer Handlungstheorie beruht, die würde auf jeden Fall bestimmte Aspekte besonders in den Blick nehmen. Das eine ist eben die Berücksichtigung der Situation. Das ist meine Begriffe ganz wichtig, dass man nicht einfach sagt, es gibt bestimmte Normen oder Werte, die absolut sind und nach denen man sich orientiert, sondern man muss immer erst die Problemsituation begreifen und dann auf diese jeweilige Problemsituation hin reagieren. Das zweite ist, was finde ich in den Wirtschaftswissenschaften immer sehr vernachlässigt wurde, ist die Frage der Körperlichkeit. Die Menschen sind eben nicht nur rationale Wesen, die sich eben etwas denken, sei es jetzt ihren Nutzen zu maximieren oder bestimmte Normen oder Werte umzusetzen, sondern das sind körperliche Wesen, die Emotionen haben und die mit ihrer Gebrechlichkeit, mit ihrer Fehlbarkeit und mit ihrem ganzen Leib agieren. Und das ist ein Aspekt, der oft sehr unterschätzt wird, der aber gerade auch im Arbeitsalltag eine große Rolle spielt, gerade wenn man sich anschaut, wie Leute unter Stresssituationen reagieren und krank werden zum Beispiel.
Ja.
Und das Dritte ist eben die Sozialität des Handelns. Das heißt, wir handeln immer in sozialen Kontexten und das ist ein ganz wesentlicher Aspekt, diese Beziehung zu anderen Menschen.
Das ist sehr spannend. Ich habe gesehen, Christina hat einen Wikipedia-Link in den Chat gelegt, wo man einen ersten Einblick zu Hans Joas gewinnen kann. Aber das ist ja wahrscheinlich, wenn ich auf die Uhr schaue, Grundlage vielleicht eines anderen Gespräches. Wir kommen langsam zum Schluss unseres Gespräches, Bettina Holstein. Was geben Sie uns mit auf den Weg? Was können wir alle jetzt schon tun im Hinblick auf Vertrauen in der Wirtschaft?
Ja, also vielleicht drei Dinge. Das erste ist, wir brauchen auch in der Wirtschaft Vertrauen in Institutionen und dass diese Institutionen, die die Wirtschaft rahmen, wie der Rechtsstaat, der faire Wettbewerb, transparente Politik, demokratische Verfasstheit, ist wichtig. Das zweite ist, Vertrauen wird geschenkt in Gabebeziehungen. Das scheint mir, dass die Beziehungsqualität auch in der Wirtschaft eine wichtige Rolle spielt. Und das Dritte ist, damit nicht der Eindruck entsteht, ist es alles immer nur naives Vertrauen. Man muss sicherlich auch immer sich ein kritisches Bewusstsein erhalten, um auch nochmal kritisch auch auf Vertrauen zu schauen. Und nicht in dem Sinne von misstrauisch sein, sondern auch immer nochmal kritischen Impuls mit im Blick behalten.
Danke vielmals, Frau Holstein. Ich glaube, das sind wirklich drei spannende Punkte. Also der Umgang mit den Institutionen, also ich bin Teil einer Struktur, ich muss in diese Vertrauen hineingeben, dass ich schenken, Vertrauen zu schenken und gleichwohl den Kopf nicht verlieren. Ich sage es mal so. Mit dem Herz schenken, aber mit dem Kopf gleichzeitig denken. Das finde ich total schön. Das nehme ich gern mit auf den Weg. Ich danke Ihnen vielmals für Ihre Zeit heute Abend, für diese spannenden Gedanken, die sich von Vertrauen Homo Oeconomicus über das Gefangenendilemma bis zur Sinnfrage entwickelt haben. Ich glaube, das ist ein schöner Horizont, an dem sich weiterarbeiten lässt. Ich danke Ihnen allen zu Hause fürs Zuhören. Ich hoffe, auch Sie konnten etwas mitnehmen. Wir treffen uns wieder am nächsten Mittwoch, und zwar auch wieder um 19 Uhr, zum letzten Mal dann für ein 45-minütiges Gespräch, auch in der Reihe Vertrauen. Unser Gast wird Anastas Odermatt sein, ein junger Religionswissenschaftler, der sich mit der Frage des Vertrauens als soziales Kapital in einer Gesellschaft beschäftigt hat. Dann möchte ich auch darauf hinweisen, dass wir ein Magazin zum Thema Vertrauen herausgegeben haben. Sie können das bei uns übers Internet, also über per Mail oder so, bestellen, dann schicken wir Ihnen das gerne. Und auch ein Hinweis: am 30. September gestalten wir die Tagung Wichtig und Richtig in Rotkreuz. Unterlagen finden Sie auf www.ethik22.ch/wichtig. Und dort geht es um die Frage, wie gestalten wir eine altersfreundliche Gesellschaft? Eine Frage, die nicht nur ältere Menschen betrifft, sondern eben auch junge, die Energie zum Gestalten auch einbringen können. Vielleicht haben Sie Lust, an dieser Tagung teilzunehmen. Das würde uns sehr freuen. In diesem Sinne, auch wenn Sie sonst ein Thema haben, melden Sie sich bei uns, schreiben Sie uns. Wir freuen uns immer wieder. Dann können wir das miteinander so, ich sage es mal, das weiter diskutieren, uns anregen lassen, einander Gedanken schenken für eine vertrauensbasierte Gesellschaft und Wirtschaft. Und das führt ja auch dazu, was am Schluss unseres Gesprächs steht, nämlich Sokrates auch in diese Richtung gearbeitet hat. Er hat ja einmal gesagt, es ist gut, dass wir diskutiert haben. Wir haben die Antworten nicht gefunden, darum treffen wir uns wieder und diskutieren weiter. Herzlichen Dank und auf Wiedersehen.
Ethik 22. Aha!